Weißt du, wenn wir an so richtig große Wendepunkte der Weltgeschichte denken, dann stellen wir uns ja meistens irgendwelche Marmorhallen vor. Kaiserliche Paläste, wo mächtige Männer Verträge unterzeichnen. Oder so erhabene Hügel, auf denen Philosophen zu den Massen sprechen.
Ja, genau, das typische Hollywood-Bild halt.
Richtig. Wir erwarten irgendwie, dass weltverändernde Bewegungen auch auf einer weltbewegenden Bühne starten. Aber die historische Realität ist da oft viel, viel staubiger.
Und ehrlicherweise riecht sie auch strenger.
Absolut. Und deshalb machen wir heute diesen Deep Dive. Wir reisen direkt zurück ins erste Jahrhundert. In eine extrem laute, ja, also moralisch auch hochkomplexe antike Metropole.
Und unsere Grundlage dafür sind die wirklich detaillierten Aufzeichnungen und Forschungen von Dr. Craig Keener zum 18. Kapitel der Apostelgeschichte. Das ist eine absolute Goldgrube.
Oh ja, total. Und unsere Mission für diese Analyse heute ist echt spannend. Wir wollen nämlich herausfinden, wie ausgerechnet der zermürbende Alltag in so einer winzigen, nach Schweiß und gegerbtem Leder riechenden Werkstatt,
ja,
wie das zum perfekten Inkubator für eine globale Bewegung wurde.
Das ist halt echt dieser faszinierende Kontrast dieser Epoche. Wir haben da eben keine unantastbaren Heiligen, die irgendwie über den Dingen schweben.
Nee, absolut nicht.
Wir blicken da auf echte Menschen. Leute, die mit Nieten kämpfen, mit knochenharter physischer Arbeit und mit der unbarmherzigen Logistik des antiken Alltags.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wir haben ja also Paulus, er kommt nach Korinth. Und der Mann hat eine physisch und psychisch extrem harte Zeit hinter sich, oder?
Ja, das kann man so sagen. Er wurde in der Provinz Makedonien buchstäblich aus mehreren Städten gejagt. Er wurde angegriffen.
Wahnsinn.
Er ist einfach komplett erschöpft. Er braucht dringend einen Ort, um sich neu zu formieren. Einen relativen Zufluchtsort für die nächsten 18 Monate.
Aber ironischerweise ist der einzige logistische Knotenpunkt, der ihm da zur Verfügung steht, ausgerechnet Korinth. Die wahrscheinlich chaotischste Stadt des gesamten Römischen Reiches.
Bevor wir also verstehen können, was Paulus da tat, müssen wir erstmal klären, wo er überhaupt war. Weil die Umgebung formt ja die Strategie.
Ganz genau. Korinth war nämlich nicht einfach nur so eine weitere griechische Stadt.
Mhm. Es war die Hauptstadt von Achaia. Und es ist extrem wichtig, die Demografie hier zu verstehen. Die ursprüngliche Stadt wurde nämlich im 2. Jahrhundert vor Christus von den Römern komplett zerstört.
Ach das, komplett im Erdboden gleichgemacht.
Ja, die lag über ein Jahrhundert lang in Trümmern. Erst Julius Caesar hat sie dann so um 44 vor Christus als römische Veteranenkolonie neu gegründet.
Das heißt, da wohnten gar keine alten Aristokraten.
Nee, eben nicht. Die Bevölkerung bestand zum großen Teil aus ehemaligen römischen Soldaten und unzähligen freigelassenen Sklaven aus Rom. Die kamen da alle hin, um sich irgendwie ein neues Leben aufzubauen.
Also eine echte Stadt der Neureichen.
Exakt. Total getrieben von so einem brutalen Ehrgeiz und dem Drang nach sozialem Aufstieg.
Ja, und das sieht man ja auch, wenn man sich die Briefe ansieht, tragen fast die Hälfte der dort genannten frühen Christen lateinische Namen.
Mhm.
Was für eine Stadt mitten in Griechenland einfach absurd hoch ist. Aber der eigentliche Motor für diesen ganzen Ehrgeiz war ja die Geografie.
Ja, das war eine absolute geografische Goldgrube.
Und Südgriechenland verbindet. Und da gab es dann dieses krasse antike Meisterwerk, den Diolkos.
Oh ja, der Diolkos ist faszinierend.
Als ich das gelesen habe, dachte ich sofort, das ist im Grunde ein antiker Panama-Kanal. Also nur halt ohne Wasser.
Ziemlich guter Vergleich, ja.
Die haben da ernsthaft eine gepflasterte Straße gebaut mit so tiefen Rillen und dann haben sie die ganze Fracht und sogar kleine Schiffe auf gigantischen Rollwagen einfach über das Land gezogen.
Was hier faszinierend ist, ist wirklich die wirtschaftliche Konsequenz von dieser Konstruktion.
Mhm.
Die Schifffahrt um diese Südspitze Griechenlands herum, das berüchtigte Kap Malea, das war lebensgefährlich wegen der Stürme und Klippen.
Also niemand mit wertvoller Fracht wollte da freiwillig lang segeln.
Genau, also segelten die Händler bis zu diesem Isthmus, zahlten extrem hohe Zölle an Korinth, luden ihre Sachen auf den Diolkos, zogen das rüber und segelten dann sicher weiter.
Und dieser permanente Fluss an Gütern und auch Menschen machte Korinth dann zu so einem verdichteten Mikrokosmos. Aber mit diesem ganzen ständigen Kommen und Gehen kam eben auch ein extremer Ruf.
Oh ja. Ein sehr verrufener Ruf.
Es gab ja diesen Begriff Korinthisieren im ganzen Mittelmeerraum.
Ja, das war quasi das antike Synonym für sexuelle Unmoral.
Krass, oder? Es gab da ja auch diesen massiven Aphrodite-Kult. Also es war im Grunde das antike Äquivalent zu Sin City.
Und genau da muss ich jetzt mal reingrätschen.
Schieß los.
Das ist doch ein massiver Widerspruch. Warum sollte man eine heilige, tiefreligiöse Bewegung ausgerechnet im antiken Äquivalent von Sin City starten? Ist es nicht völlig kontraintuitiv? Das denkt man auf den ersten Blick, ja? Aber strategisch gesehen gab es eigentlich keinen besseren Ort.
Echt? Wie das?
Naja, überleg mal. Eine ruhige Provinzstadt hätte zwar theologische Debatten in Ruhe ermöglicht, aber sie hätte null globale Reichweite generiert.
Ah, okay.
Korinth war ein Multiplikator. Die Stadt war voll von Leuten, die auf der Suche waren. Nach Reichtum, nach neuen Ideen. Es gab da keine jahrhundertealte Tradition, die jede Neuerung sofort ablockte, wie zum Beispiel im sehr akademischen Athen.
Verstehe. Das heißt, wenn eine Idee in diesem lauten Korinth Fuß fasste, dann blieb sie dann nicht.
Richtig. Sie wurde quasi mit der nächsten Fracht auf die Schiffe geladen und im ganzen Römischen Reich verteilt.
Wahnsinn. Und in diesem verrückten, diversen Knotenpunkt trifft Paulus jetzt auf zwei Personen, die sind da aber gar nicht freiwillig.
Nee, Aquila und Priscilla.
Genau. Die wurden nämlich durch die große kaiserliche Weltpolitik dorthin gespült.
Sie waren Juden aus Rom. Und sie wurden um 49 nach Christus durch Kaiser Claudius aus der Hauptstadt vertrieben.
Und das ist jetzt der Punkt, wo die Geschichte echt wild wird. Ein historischer Tippfehler, oder?
Ja, das ist eine der lustigsten und gleichzeitig wichtigsten Anekdoten der antiken Geschichtsschreibung.
Also der römische Historiker Suetonius, der schreibt Jahrzehnte später über diese Vertreibung. Er notiert da, dass es Unruhen gab wegen eines gewissen Christus.
Genau, Christus mit E.
Warte mal, ein römischer Historiker macht also einen simplen Rechtschreibfehler und verwechselt Christus mit dem Standardsklavennamen Christus.
Ja, Christus bedeutet auf Griechisch einfach freundlich. Das war ein extrem häufiger Name für Sklaven.
Und das liefert uns heute einen unabhängigen, säkularen Beweis für die Debatten der frühen Christen.
Absolut. Und es erklärt uns vor allem die politischen Implikationen dieser Vertreibung.
Wie meinst du das genau?
Naja, die römischen Beamten interessierten sich null für jüdische theologische Nuancen.
Klar, warum sollten sie auch?
Aber als sie hörten, dass da eine Gruppe ständig lautstark über einen neuen König streitet, denn Christus heißt ja der Gesalbte, also König, da wurden sie hellhörig.
Ah.
Das war für Rom ein politisches Risiko.
Exakt.
Einen anderen König zu proklamieren war Hochverrat. Deshalb hat Claudius die ganzen Juden einfach pauschal aus Rom rausgeworfen.
Wow. Und so landen Priscilla, die ja in antiken Texten oft Prisca genannt wird, und Aquila in Korinth.
Mm. Und die Texte geben uns da auch echt spannende Hinweise auf ihren Status. Prisca, also Priscilla, wird nämlich auffällig oft vor ihrem Mann genannt.
Was ja für die damalige Zeit super ungewöhnlich war, oder?
Absolut. Das deutet darauf hin, dass sie einen höheren sozialen Status hatte. Prisca war der Name eines römischen Clans. Sie hatte vielleicht sogar das römische Bürgerrecht.
Also sie waren sehr mobil und hatten auch gewissen finanzielle Mittel.
Genau.
Hier wird es wirklich interessant. Jetzt, wo Paulus sein Team gefunden hat, müssen sie überleben.
Ja, die Mieten in Korinth haben sich nicht von allein bezahlt.
Eben. Und was machen sie? Sie suchen sich keine reichen Sponsoren in den noblen Villen. Sie greifen zum Werkzeug.
Was damals ein absoluter kultureller Schock war.
Paulus fängt an, mit seinen Händen zu arbeiten. Und hier müssen wir auch mit einem Mythos aufräumen.
Meinst du das mit dem Zeltmacher?
Ja. Wir kennen ihn als Zeltmacher, aber die Quelle sagt ganz klar, Zeltmacher, die dieses Tarsusleinen verarbeiteten, brauchten riesige Webstühle.
Und Paulus war ständig auf Reisen. Den Webstuhl nimmst du nicht mal eben im Handgepäck mit.
Genau. Er war also vermutlich eher Lederarbeiter. Er saß da mit Aalen und so krass scharfen Messern und reparierte Zelte und Lederwaren.
Und manuelle Arbeit wurde von der Elite damals komplett verachtet.
Cicero hat doch dazu was gesagt.
Ja, Cicero sagte wörtlich, keine Werkstatt ziemt sich für einen freien Menschen.
Hartes Urteil.
Wenn wir das in den größeren Zusammenhang einordnen, müssen wir uns anschauen, wie Philosophen damals ihr Geld verdienten. Es gab da eigentlich nur vier Wege.
Okay, welche?
Erstens, Gebühren von Schülern nehmen. Zweitens, sich von reichen Mäzenen, also Gönnern, aushalten lassen.
Mhm.
Drittens, Handarbeit. Oder viertens, Betteln.
Und die meisten Philosophen haben lieber gebettelt als gearbeitet.
Ja, die Schule der Zyniker zum Beispiel, die wählten das Betteln. Und die waren bekannt für extreme Provokationen.
Was heißt extrem?
Die haben bei Statuen gebettelt, um sich an Ablehnung zu gewöhnen. Die haben Gastgebern in den Schoß gespuckt und sie haben sich ernsthaft in der Öffentlichkeit erleichtert.
Oh wow. Also lieber öffentlich auf die Straße machen, als in der Werkstatt arbeiten. Das sagt viel aus.
Ja, aber in der jüdischen Tradition sah das anders aus. Da ehrte man die Arbeit. Rabbi Hillel sagte zum Beispiel, Torastudium muss immer mit dem Weg der Erde, also handwerklicher Arbeit, einhergehen.
Das ist so faszinierend. Ich vergleiche Paulus da in meinem Kopf immer mit so einem modernen Tech-Gründer.
Wie kommst du darauf?
Naja, er entscheidet sich ganz bewusst dafür, aus einer staubigen Garage herauszuarbeiten. Also alles selbst zu finanzieren, anstatt Risikokapital von irgendwelchen Sponsoren anzunehmen, die ihm dann ständig reinreden wollen.
Das ist ein genialer Vergleich. Er brauchte diese finanzielle Unabhängigkeit, um seine Botschaft eben nicht an die Launen irgendwelcher reicher Gönner anpassen zu müssen.
Aber diese Handarbeit war ja nicht nur eine Notlösung zum Geldverdienen, oder?
Nee, überhaupt nicht. Das war die eigentliche Kernstrategie für seine Netzwerkarbeit.
Ah, verstehe. Also zwischen Aalen und Messern wurde quasi genetworked.
Ganz genau. Die Arbeitstage damals gingen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.
Das sind locker 10 bis 12 Stunden.
Ja. Und im Gegensatz zu extrem lauten Werkstätten wie bei einem Schmied, wo man sein eigenes Wort nicht versteht, war so eine Lederverarbeitung relativ leise.
Man konnte sich also während der Arbeit unterhalten.
Exakt, das war leise genug für lange Gespräche. Die Leute kamen in die Werkstätten, um zu reden. Kunden warteten auf ihre Reparatur. Nachbarn standen da und tratschten.
Aber war das nicht eigentlich so, dass die Handwerker in solchen Städten alle in so Gilden organisiert waren?
Ja, es gab eine sehr starke Kultur der Handelsgilden. Die nannten sich Collegia.
Quasi wie so antike Gewerkschaften.
Genau. Die hatten gemeinsame Begräbniskassen, die haben sich gegenseitig unterstützt. Es gab also viel freundschaftliche Kooperation.
Das klingt doch eigentlich perfekt für ein Netzwerk.
Wäre es auch gewesen, wenn es da nicht ein massives Problem gegeben hätte.
Welches?
Diese Gildentreffen begannen immer mit Opfern und Gebeten an heidnische Götter.
Ah.
Die Holzarbeiter beteten vielleicht zu Silvanus, andere zu Bacchus. Und Paulus, Aquila und Priscilla konnten als Monotheisten natürlich nicht an diesen Treffen teilnehmen.
Und wenn sie nicht der örtlichen Gewerkschaft oder Handelskammer beitreten konnten, weil dazu Bacchus gebetet wurde, hat sie das dann nicht wirtschaftlich komplett isoliert?
Von der elitären Stadtgesellschaft, ja. Okay. Sie waren deshalb komplett auf ihr eigenes Mikronetzwerk angewiesen und natürlich auf das jüdische Viertel.
Das war also eher ein Nachteil.
Erstmal schon. Aber es führte dazu, dass Reisende und Kunden von außerhalb ihre primäre Zielgruppe wurden. Und das war genial.
Warum?
Weil das genau die mobilen Menschen waren, die die Botschaft weitertragen konnten. Wenn man sich die 17 namentlich bekannten Korinther aus den Texten anschaut, dann machten Leute, die beruflich viel reisen, 9 davon aus.
Wow, mehr als die 11. Das heißt, das Netzwerk baute sich über die Hafenstädte von ganz alleine auf.
Exakt.
Aber weil sie ja jetzt nicht an diesen öffentlichen Festen der Gilden teilnehmen konnten, verlagerte sich das ganze Leben doch wahrscheinlich in die private Wohnräume, oder?
Ja, die ersten christlichen Gemeinden waren fast ausschließlich sogenannte Hauskirchen.
Und diese antiken Wohnverhältnisse, die waren ja alles andere als glamourös.
Das kannst du laut sagen. Wir reden hier über sogenannte Insula. Das waren römische Mietkasernen.
Wohnblocks also.
Ja, und da gab's eine ganz klare Hierarchie. Die Reichen lebten im gut gebauten Erdgeschoss aus Stein. Da war es sicher und angenehm.
Und die Armen?
Die lebten in den wackeligen, extrem brandgefährlichen oberen Stockwerken. Da war alles aus Holz und es zog durch jede Ritze.
Und da gab's wahrscheinlich auch kein fließendes Wasser da oben, oder?
Absolut nicht. Und das führte zu dem berüchtigten Problem der fliegenden Nachttöpfe.
Oh Gott, ja, das habe ich in der Recherche gelesen. Das ist so eklig.
Die Inhalte von diesen Nachttöpfen wurden abends oder nachts einfach aus dem Fenster auf die Straße gekippt. Es gab sogar römische Gesetze, die regelten, wer haftet, wenn jemand auf der Straße davon getroffen wird.
Wahnsinn. Und das gepaart mit den hygienischen Zuständen. Es gab ja eine enorme Kindersterblichkeit damals.
Bis zu 50% in Regionen wie Ägypten, ja. Das war eine brutale Welt.
Das klingt für mich wirklich weniger nach heiliger Versammlung und viel mehr nach so einem Überlebenstraining im Slum.
Aber genau hier müssen wir den Fokus auf die psychologische und soziologische Komponente lenken.
Okay, was genau meinst du?
In so einer brutalen, lebensfeindlichen Welt boten diese extrem engen Räume eine unglaubliche Intimität.
Wie eng war eng?
Naja, nimm mal die Hauskirche bei Titius Justus. Der wohnte direkt neben der Synagoge. Sein bestes Zimmer, das Triclinium, fasste vielleicht 9 bis 12 Personen, wenn alle auf diesen Polstern lagen.
9 bis 12? Das ist ja winzig.
Wenn man das Atrium, den Innenhof, noch dazu nahm, passten da vielleicht noch mal 30 bis 40 Leute rein. Aber dann standen die schon dicht an dicht.
Eine Gemeinde war also maximal 40 bis 50 Personen groß.
Genau. Und in dieser familiären Dynamik konnte jeder etwas beitragen. Paulus beschreibt das ja detailliert in seinem ersten Korintherbrief, Kapitel 14.
Jeder durfte sprechen.
Ja, jeder hatte eine Stimme. Das war ein extremer Kontrast zu diesen ganzen anonymen römischen Massenveranstaltungen. Oder auch, wenn man es mit heute vergleicht, zu modernen Megachurches. Dort war man keine Nummer, man war Familie.
Das gibt dem Ganzen eine völlig neue Perspektive. Also was bedeutet das alles? Mich fasziniert daran am meisten, dass all diese extrem detaillierten, intimen Einblicke keine erfundenen Legenden sind.
Nee, absolut nicht.
Wir können das historisch erstaunlich präzise datieren. Und das verdanken wir ausgerechnet einem prominenten römischen Politiker.
Das wirft eine wichtige Frage auf, nämlich wie zuverlässig diese Texte eigentlich sind. Und da ist der Politiker Gallio das perfekte Beispiel.
Gallio wird hier als Prokonsul von Achaia erwähnt.
Richtig. Und er war übrigens der Bruder des berühmten stoischen Philosophen Seneca.
Ach krass. Die Welt war damals auch irgendwie ein Dorf, oder?
Ja, in der Elite kannte man sich. Und historische Dokumente, speziell eine berühmte Inschrift in Delphi, beweisen uns heute etwas Unglaubliches.
Dass Gallio nur sehr kurz im Amt war.
Juli 52 nach Christus wegen einer schweren Krankheit schon wieder abreisen musste. Er war also nur dieses eine Jahr dort.
Und Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, nennt exakt diese Details. Er verortet Paulus genau in dieses enge Zeitfenster unter Gallio.
Ja.
Das ist doch der Wahnsinn. Lukas agiert hier quasi wie ein investigativer Journalist, der einen Faktencheck 2000 Jahre später völlig mühelos besteht. Er hatte doch kein modernes Geschichtsbuch im Regal stehen.
Genau das betonen Forscher wie Kina immer wieder. Und es wird noch detaillierter. Paulus wurde nämlich vor den sogenannten Bema gebracht.
Was genau war das?
Das war eine fast 150 Meter lange erhöhte Richterplattform mitten in Korinth. Da saß Gallio drauf und blickte auf die Menge herab.
Und die Ankläger wollten, dass Gallio Paulus verurteilt.
Aber Gallio sah sofort, dass das keine römische Rechtsangelegenheit war, sondern ein innerjüdischer Streit über theologische Begriffe. Und er schmetterte die Klage einfach ab.
Was juristisch ein enormer Vorteil für Paulus war, oder?
Ja, das war ein massiver Präzedenzfall. Es zeigt einfach den Wert von interdisziplinärem Denken. Wie römische Gesetzestexte, Archäologie wie diese Plattform in Korinth und die biblischen Berichte hier wirklich wie Puzzleteile perfekt ineinander greifen.
Das wirklich faszinierend. Und das bringt mich auch zu einem Gedanken für dich, der uns gerade zuhört. Denn diese ganzen großen Veränderungen der Weltgeschichte, die passierten eben nicht nur in irgendwelchen kaiserlichen Palästen oder auf Philosophenhügeln in Athen.
Nein.
Sie passierten in staubigen, nach Leder riechenden Werkstätten. Bei dieser ewig gleichen handwerklichen Routine, inmitten von fliegenden Nachttöpfen und in sehr kleinen, intimen Wohnzimmern mit höchstens 40 Leuten.
Das war die Realität der frühen Christen.
Ganz genau. Paulus nutzte diese monotonen 10-Stunden-Schichten beim Nähen von hartem Leder nicht als Pause von seiner Mission. Er nutzte sie als den eigentlichen Motor, um dieses kleine Mikronetzwerk aufzubauen, das am Ende das gesamte römische Reich überdauern sollte.
Mhm.
Und das ist der Punkt, über den du nach diesem Deep Dive mal nachdenken kannst. Wenn die alltägliche, scheinbar bedeutungslose und nervtötende Routine eines Handwerkers die Welt verändern konnte.
Ja.
Welche deiner eigenen täglichen, völlig monotonen Aufgaben unterschätzt du vielleicht gerade massiv? Was, wenn genau diese Aufgaben die eigentliche Plattform für deinen größten Einfluss sind? Denk dabei drüber nach. Wir danken dir auf jeden Fall fürs Zuhören bei dieser heutigen Analyse und sagen bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.